Antipädagogik.
Der Podcast. Und damit wie immer herzlich willkommen bei Antipädagogik. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich auch heute wieder ein bisschen mit euch weiterzudenken. Hier im Podcast beschäftigen wir uns mit verschiedenen Themen aus der Pädagogik und dem Menschsein, die uns so im Alltag begegnen. Doch bevor wir uns jetzt auf diese Folge einlassen, braucht es dringend noch einen Nachtrag zur letzten Folge. Die hieß ja so schön, bist du noch da? Und es ging um Momente, in denen wir im Alltag etwas abdriften und dadurch für unsere Mitmenschen nicht mehr ganz so erreichbar sind. Nun bekam ich Rückmeldungen, dass einige von euch ein mega schlechtes Gewissen hatten, weil ihnen das nun mal öfters passiert. Leute, so war das aber nicht gemeint. Das wird euch immer wieder passieren. Das ist schlichtweg menschlich. Mir geht und ging es darum, dass wir auch hier den Zusammenhang sehen zwischen uns als Erwachsenen und dem Verhalten der Kinder. Es geht nicht darum, niemals darum, alles perfekt machen zu müssen, sondern darum, erstmal wahrzunehmen, was in uns passiert, wenn wir mit Kindern oder auch anderen Menschen in Beziehung sind. Wenn wir es schaffen, zu reflektieren, was in uns gerade lebt und gerade vorherrscht, dann werden Dinge klarer. Und das hilft, in der Beziehung die Beziehung zu gestalten. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen beim Einordnen jetzt und nimmt vor allen Dingen Druck raus. Und nun zur heutigen Folge. Bindungsorientierte Grenzen. Der klare Gewinner der Instagram-Abstimmung von euch gewählt. Mit Abstand. Ich hätte eigentlich noch fragen müssen, warum euch das Thema so wichtig ist und ihr das so sehr wünscht. Das mache ich vielleicht beim nächsten Mal oder wenn ihr Lust habt, schreibt mir gern dazu. Das würde mich wirklich interessieren, weil das sehr eindeutig war. Tja, und was sind sie nun, die bindungsorientierten Grenzen? Was versteht man eigentlich darunter? Oft ist das ja nicht dasselbe, also was etwas ist und was man versteht. Und da kommen dann auch schon die ersten Reibepunkte unter den Erwachsenen zustande. Bindungsorientiert wird oft verwechselt mit alles erlauben oder ständig nachgeben. Grenzen werden von dieser Seite wiederum oft mit Strenge oder Machtausübung gleichgesetzt. Und beides stimmt so nicht. Die eigentliche Frage sollte immer viel mehr sein, wie können wir eigentlich Orientierung geben, ohne dass die Beziehung darunter leidet? Und genau da würde ich jetzt mal einsteigen wollen. Zum Beispiel, du sagst zu einem Kind, wir gehen jetzt los und das Kind sagt nö. Und zwar, weil es gerade beschlossen hat, dass Schuhe anziehen eine Beleidigung für die persönliche Freiheit ist. In diesem Moment. Und es reagiert dann sofort heftig. Und jetzt geht's nicht darum, unser Nein, du kannst jetzt nicht hier sitzen bleiben, zurückzunehmen, sondern dieses Nein in Beziehung zu halten. Denn die Frage ist ja nicht, wer hier gewinnt, sondern wie kann ich klar bleiben in meiner Aussage, ohne in ein Machtspiel zu kommen oder nachzugeben? Bindungsorientierte Grenzen sind dabei Regeln und Stoppsignale, die nicht über Druck oder Gehorsam funktionieren, sondern über Beziehung. Sie sollen den Kindern Orientierung geben, ohne die Verbindung zwischen dem Kind und den Erwachsenen zu beschädigen. Also auf Augenhöhe. Und wenn wir also von bindungsorientierten Grenzen sprechen, meinen wir damit kein Kontrollinstrument. Eine Vereinbarung oder Regel ist dann nicht der Punkt, an dem der Erwachsene irgendwann sagt, weil ich es sage, machst du das jetzt. Sondern es ist ein Moment, in dem zwei Menschen miteinander klären, was brauche ich, was brauchst du und wie kommen wir hier zueinander? Es geht also nicht darum, dass Kinder funktionieren, sondern darum, dass sie Orientierung bekommen. Kinder brauchen das, weil sie ja noch nicht über die gleiche innere Struktur verfügen wie wir Erwachsene. Sie lernen an unseren Stoppsignalen, wie Zusammenleben eigentlich funktioniert. Und in diesem Verständnis ist eine Regel dann auch keine Drohung mehr oder kein Machtmittel, sie ist eine Art Beziehungsmarkierung. Hier stehe ich und dort stehst du. Wir beide haben Bedürfnisse und wir müssen immer einen Weg finden, der für uns beide gerade machbar ist. Und hier sieht man dann auch schon den Unterschied zwischen Klarheit und Macht. Macht sagt, ich bestimme und du folgst. Bindungsorientierte Führung sagt, ich übernehme Verantwortung für meinen Teil und bleibe mit dir im Kontakt, während ich das tue. Wir gucken nachher nochmal genauer, wie sich das dann im Alltag anfühlt. Mir ist nur wichtig, dass wir Grenzen brauchen. Wir brauchen Regeln. Kinder brauchen Regeln. Sie lesen unsere Stimmungen und nicht unbedingt unsere Worte. Sie orientieren sich meistens an dem, was wir innerlich meinen und nicht an dem, was wir äußerlich sagen. Passt das nicht zusammen, dann wird es schwierig, und zwar für beide Seiten. Das Kind versteht uns nicht und wir verstehen nicht, warum das Kind jetzt genau so reagiert. Dabei suchen Kinder ganz häufig gar keine Machtkämpfe. Und nein, sie testen auch ganz oft nicht, um uns zu ärgern. Meistens sogar gar nicht. Sie testen, weil sie Orientierung wünschen. Sie wollen wissen, wie funktioniert das hier? Wie nah darf ich dir kommen? Wo hört dein Raum auf? Wo beginnt meiner? Wie viele Rechte habe ich? Wie viel Spielraum gibt es hier, um mich zu entfalten und mich auszuprobieren? Für Kinder sind Absprachen und Verlässlichkeiten wie ein Geländer. Ohne dieses Geländer stehen sie plötzlich in unsicherer, großer Höhe und das macht Angst. Orientierung ist für sie ein Grundbedürfnis, nämlich das nach Sicherheit. Und wir können uns ja auch einfach mal fragen, wie Kinder Grenzen eigentlich erleben. Wie fühlt sich ein Nein eigentlich an? Und fühlt sich so ein Nein eigentlich immer gleich an? Die Antwort? Nö, tut's nicht. Zum einen kommt es ganz klar darauf an, wie es beim Kind ankommt und in welcher Stimmung das Kind gerade ist. Aber genauso entscheidend ist es auch, wo wir gerade stehen, also von wo das Nein gerade kommt. Ein Satz wie, ich möchte nicht, dass du das gerade machst, kann für ein Kind völlig unterschiedlich wirken, je nachdem, ob wir gerade innerlich klar sind, weil wir eine Gefahr sehen, oder eigentlich nur genervt sind, weil wir einen sehr langen Arbeitstag hinter uns haben. Kinder spüren diese feinen Unterschiede sofort, nur verstehen können sie das leider oft noch nicht. Und genau deshalb reagieren sie manchmal sehr heftig, weil dieses Stoppsignal, was wir da gerade ziehen, für sie in diesem Moment völlig unverständlich oder viel zu drastisch ist. Für Kinder ist nämlich eine Grenze auch erstmal gar kein Stoppschild in solches, sondern erstmal ist es ein Hinweis. So geht's und so geht's nicht. Und je nachdem, wie unsere Stimmung ist oder je nachdem, mit welcher Energie wir das bringen, merken sie an der Heftigkeit, wie starr die Regel ist. Nein, wir dürfen nicht aus dem dritten Stock springen. Da wird es eine sehr klare Haltung geben. Schlimm ist es aber, dass wir oft auch etwas Willkürliches draus machen. Nämlich, heute geht's so und morgen geht's nicht. Je nach unserer Laune, dem Zeitdruck oder auch unserem Energielevel. Und das verunsichert. Besonders in einer Welt, die für Kinder ohnehin schon so groß, laut und unübersichtlich ist. Ein sicheres Nein hingegen fühlt sich für Kinder dabei an wie ein klarer Rahmen. Er ist verlässlich. Es ist ruhig, wenn auch vielleicht nicht ganz verständlich, ist es wenigstens nachvollziehbar. Ein unsicheres Nein hingegen ist wie ein Wackelboden. Unvorhersehbar, schwankend, es macht Angst, man weiß nie, was der nächste Schritt bringt. Und das kommt vor allen Dingen bei Kindern daher, weil sie nicht einordnen können, woher unsere Regel jetzt kommt oder die Regeländerung. Und für Kinder, die immer wieder sehr Widersprüchliches erleben, zum Beispiel, weil es zu Hause ganz anders läuft als in der Kita oder auch zu Hause unter den Eltern unterschiedlich gehandhabt wird, wird dieses Ausprobieren der Regeln fast zur Notwendigkeit. Denn sie haben ja noch kein Konzept von, hier gelten andere Regeln, weil das hier eine Institution ist und nicht zu Hause meine Familie, wo nur ein Kind vielleicht ist. Und warum gibt es da plötzlich ein Nein, wenn es in meinem Leben bisher immer ein Egal war? Kinder lernen gesellschaftliche Normen ja erst noch, und zwar wirklich von Anfang an erst noch. Sie können die Facetten, die es dafür braucht, noch nicht voneinander unterscheiden. Also probieren Sie instinktiv einfach beide Seiten aus. Und dabei geht es nicht darum, die Grenze oder die Regel zu sprengen oder sich durchzusetzen, sondern es geht vor allen Dingen darum herauszufinden, was gilt hier, was gilt dort, wie passt es zusammen und auch so ein bisschen, warum ist das überhaupt so? Und ja, ich höre es jetzt schon. Die ersten Stimmen, vor allen Dingen von pädagogischen Fachkräften, die sagen, ja, aber bei dem Kind, da klappt das nicht. Das ist zu wild, das hat eine Diagnose oder das will nicht. Da muss man ja streng sein. Und ich versuche das zu verstehen. Diese Sätze kommen hoffentlich nicht aus Bosheit, sondern aus Überforderung. Sie entstehen, wenn wir das Gefühl haben, dass unsere bisherigen Werkzeuge hier in diesem Fall nicht greifen. Und dann können bindungsorientierte Grenzen auch erst einmal wie eine weitere Herausforderung wirken. Sich nun in der Stressphase auch noch darauf einlassen, in Verbindung zu bleiben und gemeinsam in Verhandlung zu gehen, wobei die Gegenseite überhaupt gar keine Idee hat, was Verhandlung ist. Ja, genau das ist es. Bindungsorientierte Grenzen sind einfach eine Frage der Haltung. Sie sagen nicht, ich mache dich ruhig, ich mache dich folgsam, sondern ich halte hier einen Rahmen, in dem du dich entwickeln kannst. Während du dich entwickelst. Und ja, manche Kinder bringen uns an unsere Grenzen. Und zwar an welche, die wir vorher gar nicht kannten. Kinder mit ADHS, Autismus, mit Traumaerfahrungen oder einer hohen Impulsivität reagieren oft einfach anders. Aber die Grundbedürfnisse bleiben dieselben. Sicherheit, Verlässlichkeit, Orientierung, die Suche nach Bestätigung, Nähe und Liebe. Einen Erwachsenen, der klar ist und der sie einfach so annimmt, mit allem, was sie sind. Jemand, der bereit ist, mit ihnen diesen Weg zu gehen. Mit diesen unangenehmen Momenten, allen Rückschlägen, aber auch vor allen Dingen immer mit dieser klaren Botschaft, du bist wichtig, so wie du bist. Und by the way, einfach mal so, zu wild ist kein pädagogischer Begriff. Es ist ein Gefühl und es beschreibt nicht das Kind. Es beschreibt unsere eigene Überforderung mit dem Kind. Wenn wir an unsere Belastungsgrenzen kommen, dann sollten wir nicht zuerst das Kind in Frage stellen, sondern die Umgebung, die wir ihm präsentieren. Welche Situationen sind für dieses Kind besonders herausfordernd? Und wo können wir ihm entgegenkommen? Und das heißt nicht, dass wir das ganze Kita-Leben nur um dieses eine Kind stricken sollen, sondern dass wir aktiv schauen, wie wir es bei ihm und damit auch bei den anderen Kindern leichter machen können. Ein kleines Beispiel dazu. In einer Kita durften sich Kinder mittags immer ihre Plätze auswählen. Und ja, das ist auch normal, dass es da immer mal wieder Stress gibt, weil der Platz neben der besten Freundin weg ist und es fließen auch manchmal Tränen. Grundsätzlich wird dann aber in Verhandlung gegangen und der Blick des Kindes wird versucht zu erweitern. Wo sind noch Plätze frei? Taugt da vielleicht ein anderer? Vielleicht hat das Kind, was gerade neben der besten Freundin sitzt, gar kein Interesse an genau diesem Platz, sondern wollte eigentlich nur sitzen und endlich essen. In den meisten Fällen fand sich immer eine Lösung, mit der alle leben konnten. Und dann war da Lisa Luise. Ihr war das herzlich egal, wer neben ihr saß. Aber der Platz links außen am Bärchentisch, der war nicht verhandelbar. Warum? Das wusste niemand so genau. Bis heute nicht. Aber alle haben sehr schnell gelernt, wenn dieser Platz besetzt war, brach einfach die Hölle los. Wut, Frust, Schreien, Werfen, Schlagen, alles auf einmal wie ein Hurricane. Sie wollte nicht verhandeln, sie wollte nicht den Blick geöffnet haben, sie wollte diesen Platz. Ihren Platz. Und nun hat der Erwachsene in so einer Situation zwei Möglichkeiten. Darauf bestehen, dass die Regeln hier für alle gelten und Lisa Luise nun Pech hatte. Oder zu verstehen, dass dieses Bedürfnis tief liegt und für sie gerade nicht verhandelbar ist. Und wichtig, diese Erkenntnis setzt gar nicht voraus, dass der Erwachsene versteht, warum dieser Platz wichtig ist. Nur, dass es das gerade für dieses Kind ist und wir hier keine Möglichkeit für Verhandlungen haben. Es geht schlichtweg nicht. Die Lösung in diesem Beispiel war ein Namensschildchen an diesem einen Platz. Und nein, andere Kinder haben keinen Hungerstreik begonnen, weil sie das jetzt auch wollten. Wenn sie fragten, wurde ihnen ehrlich gesagt, Lisa Luise braucht diesen Platz, damit sie sich sicher fühlt. Und auf die Frage, warum, war die ehrliche Antwort, das weiß ich nicht, aber es ist sehr wichtig für sie. Und das war's auch schon. Selbst wenn keiner verstand, warum dieser Platz so bedeutend war, haben alle verstanden, dass er es war. Unsere Aufgabe als Erwachsene ist es, Kindern diese Welt nahe zu bringen. Wie man zusammenlebt, wie man aufeinander Rücksicht nimmt, wenn jemand vielleicht auch mal was anderes braucht als man selbst. Und auch, wie man für sich einsteht, wenn man selber etwas braucht. Das Stoppsignal in diesem Beispiel war, du darfst nicht unser Mittagessen sprengen, keine Teller durch den Raum werfen und niemanden verletzen. Hier die Linie zu ziehen und dabei in Beziehung zu bleiben, bedeutet nicht, ich als Erwachsener setze mich durch, sondern ich übernehme Verantwortung für meinen Teil. Ich bleibe in Kontakt mit dir, während ich das tue. Denn wenn wir ehrlich sind, es ist ja völlig egal, an welchem Platz Lisa Luise sitzt für den Erwachsenen. Die Aufgabe des Pädagogen ist, eine angenehme Mittagssituation zu schaffen und nicht an irgendwelchen starren Regeln festzuhalten. Lasst uns nochmal zusammenfassen. Kinder orientieren sich an dem, was wir innerlich halten können, nicht nur an unserer pädagogisch wertvollen Formulierung, nicht an pädagogischen Tricks, sondern an der Klarheit, mit denen wir ihnen in konfliktbehafteten Situationen begegnen. Natürlich ist es wichtig, wie, also mit welchen Worten ihr mit Kindern spricht. Doch es braucht eben auch den Einklang zwischen dem, was wir hier sagen und das, was in uns lebt. Und deshalb beginnt jede Regel übrigens bei uns selbst. Und zwar bei der Frage, was ist mir gerade zu viel? Bin ich für das Kind noch erreichbar? Reagiere ich gerade aus Erschöpfung? Wo kommt dieses Bedürfnis her? Kinder können nämlich nur einordnen, was wir selber einordnen können. Ein Nein aus Klarheit fühlt sich für sie stabil und sicher an. Das bedeutet nicht, dass sie nicht trotzdem versuchen, in Verhandlung zu gehen. Das gehört zum Größerwerden dazu, zur Entwicklung. Aber dieses Nein gibt ihnen einen Rahmen, in dem eine Verhandlung überhaupt möglich ist. Während ein Nein, das aus Überforderung kommt, für Kinder sich unberechenbar anfühlt. Und das führt dann zu einer ebenso überforderten und verunsicherten Reaktion. Und hier wird's dann auch spannend. Denn der Unterschied zwischen "Ich halte das nicht aus" und "Das ist nicht okay" ist für Kinder riesig. Für uns oft schwer zu spüren, weil wir die gleichen Worte verwenden. Stopp, lass das, das geht jetzt nicht. Und an dieser Stelle sage ich vielleicht mal ganz persönlich, warum mir bindungsorientiert so wichtig. Nicht nur wegen Bindung dem Wort, sondern wegen in Verbindung bleiben. Denn wenn wir im Kontakt mit unseren eigenen Bedürfnissen bleiben und gleichzeitig im Kontakt mit dem Kind, dann begegnen wir uns ganz automatisch auf Augenhöhe und nicht von oben herab, nicht aus Macht, sondern aus Beziehung. Und das ist einfach die wahrste Wahrheit, die wir miteinander teilen können. Verbindung bedeutet, ich bleibe bei mir, ich übernehme Verantwortung für meine Themen, für meine Bedürfnisse und ich bleibe aber auch bei dir. Ohne dir was zu überhäufen, ohne dir was abzusprechen, sondern auf Augenhöhe und mit Respekt für dich und deine Bedürfnisse. Und das klingt eigentlich einfach. Doch warum fällt es uns eigentlich so schwer, Grenzen zu setzen? Es ist ja nicht so, dass wir generell unfähig dazu wären, sondern es liegt eher daran, wie wir geprägt wurden. Viele von uns haben Grenzen als etwas sehr Hartes erlebt, als etwas, das konfliktbehaftet ist oder Konflikte auslöst. Wir haben Ablehnung riskiert oder es wurde uns das Gefühl gegeben, falsch zu sein. Manche von uns haben auch gelernt, dass man still sein muss, um nicht anzuecken. Und andere, dass man funktionieren muss, damit man keinen Ärger bekommt. Und genau deswegen wollen wir das heute anders machen. Wir wollen Regeln setzen. Aber ohne jemanden klein zu machen. Wir wollen klar sein und nicht hart. Wir wollen nicht wiederholen, was uns selbst so verunsichert hat. Und dabei suchen wir jetzt Wege, die sowohl uns, aber auch dem Kind gerecht werden. Wege, die in Verbindung bleiben, statt sie zu kappen. Und das Ganze machen wir, ohne einen Fahrplan dafür zu haben. Den gibt's nämlich nicht, den müssen wir uns selbst erarbeiten. Deswegen fühlt sich das so schwer an. Und dann kommen dazu noch Erschöpfung und Stress und die eigenen Herausforderungen im Alltag. Wenn wir müde sind, dann rutschen wir viel schneller in alte Muster, die wir eigentlich lange hinter uns lassen wollten. Diese inneren Spannungen, die haben direkte Auswirkungen auf Kinder. Harte Stoppsignale bringen zwar kurzfristig Ruhe, sie kosten aber Verbindung und Nähe. Kinder passen sich an, funktionieren. Sie lernen dabei, dass Gehorsam so viel wichtiger ist als Selbstregulation. Sie spüren, ich darf nur sein, wenn ich so oder so funktioniere. Auf der anderen Seite sind aber auch fehlende oder unsichere Grenzen genauso schwierig. Kinder wirken dann fordernd, aber eigentlich sind sie überfordert. Sie müssen Verantwortung übernehmen, die ihnen gar nicht zusteht. Meistens suchen sie dann Halt was sich für den Erwachsenen dann noch herausfordernder anfühlt. Und der Weg raus aus dieser Spirale führt nicht über Perfektion, sondern über Bewusstheit. Zu merken, was gerade mit uns mitschwingt und neue Wege zu finden, die zu uns passen. Und genau hier zeigt sich dann der Unterschied zwischen druckbasiert und bindungsorientiert. Druck erzeugt Anpassung. Bindungsorientierte Grenzen geben Klarheit, ohne die Beziehung zu verlieren. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht zum Unterschied. Und zwar stellt euch vor, ein Kind sitzt im Bauraum und schmeißt die Bausteine durch die Gegend. Eine druckbasierte Grenze würde zum Beispiel so aussehen. Aus der Distanz sagt der Erwachsene mit scharfem Ton: Hör auf! Wenn du das noch einmal machst, bekommst du Bauraumverbot. Das Kind stoppt. Allerdings aus Angst, nicht aus Einsicht. Und es bekommt das Gefühl von, ich darf jetzt nur hier bleiben, wenn ich funktioniere und richtig bin. In unserer Generation, da kam oft das Gefühl hoch, wenn ich lieb bin. Dieses Kind lernt also Gehorsam. Es lernt nicht, sich selbst zu regulieren. Es lernt nicht die Ursache in ihm herauszufinden. Und vor allen Dingen bricht auch die Verbindung zum Erwachsenen ab. Auch wenn hier äußerliches Ruhe entsteht, laufen jetzt zwei Pole nebeneinander her. Bindungsorientiert hingegen wäre, wenn der Erwachsene aktiv in den Kontakt geht, ruhig bleibt und klar sagt und benennt, ich stoppe dich hier. Bausteine fliegen nicht durch den Raum, das kann für andere gefährlich sein. Siehst du das? Wahlweise mit dem Zusatz, das macht mir Angst, ich mache mir Sorgen um andere Kinder. Und dann weiter, okay, ich habe gesehen, du brauchst was, weißt du was, lass uns das zusammen herausfinden. Und dann geht man zusammen auf die Reise. Was war denn die Ursache? Welches Bedürfnis steht dahinter? Denn das Kind kann die Steine aus Frust geworfen haben oder aus Neugier auf die physischen Gesetze, die es gerade entdeckt hat, oder auch als Versuch, Kontakt aufzunehmen. Und was passiert im Kind? Es spürt Halt, aber nicht Bedrohung. Es versteht, der Erwachsene bleibt bei mir, selbst wenn die Aktion jetzt vielleicht nicht so brillant war. Es lernt Gefühl, dann Handlung, Grenze und dann Suche nach Bedürfnis und Alternative. Und das Ganze nicht alleine. Die Beziehung bleibt, weil der Rahmen gehalten wird, weil ihr mit dem Kind den Weg geht. Und dieser bindungsorientierte Mittelweg, wie wir den nennen könnten, ist dabei kein fauler Kompromiss zwischen streng und laufen lassen, sondern er soll auf Beziehung basieren, auf Klarheit und auf Selbstfürsorge. Stoppsignale und Regeln werden dann hier nicht mehr als Machtinstrument verstanden oder benutzt, sondern als Form von Koregulation. Der Erwachsene hilft dem Kind, sich in einer Situation zurechtzufinden. Und zwar in einer Situation, die es alleine noch nicht sortieren kann, weder im Außen noch im Inneren. Und Regeln bieten in diesem Ansatz nur den Rahmen, den Beziehungsrahmen. Sie sagen, ich halte jetzt die Situation und du kannst dich da drin sicher bewegen und wir finden mal heraus, was da gerade in dir passiert. Und die Kinder spüren hier sehr schnell, dass sie gar nicht gegen den Erwachsenen kämpfen müssen, sondern dass er mit ihnen geht, mit ihnen herausfinden möchte, was sie bewegt. Es ist wichtig, den Kindern hier die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu verstehen. Gleichzeitig sind Grenzen aber auch Selbstfürsorge für uns Erwachsene. Sie entstehen ja aus der Frage, was kann ich gerade aushalten und was ist mir zu viel? Eine Grenze, die aus Selbstfürsorge kommt, ist oft klarer, ruhiger und für die Kinder viel nachvollziehbarer als eine, die aus Überforderung entsteht. Selbst wenn die Grenze damit von anderen Vereinbarungen, von alten Vereinbarungen zum Beispiel, abweicht. Und schließlich sind bindungsorientierte Grenzen immer auch eine Einladung an das Kind. Und zwar zu dieser Selbstorientierung. Sie zeigen nämlich nicht nur, was gerade nicht geht, sondern auch, wie es gerade weitergehen könnte. Ich stoppe dich und ich begleite dich dabei, jetzt herauszufinden, was du eigentlich wirklich brauchst. Jo, und wie setzt man diesen wunderbaren Wortschwall nun in die Praxis um? Ich habe euch da ein paar Impulse mitgebracht.
Butter bei die Fische.
So, und weil wir das Wort noch nicht oft genug gesagt haben, oder die Worte, für bindungsorientierte Grenzen sind nicht die perfekten Sätze ausschlaggebend, sondern unsere innere Haltung. Es geht viel weniger darum, was wir Schlaues im richtigen Moment sagen, sondern vielmehr, wie wir im Kontakt bleiben, während wir das sagen. Ein Satz wie "Ich sehe, was du willst und ich bleibe bei meinem Nein" wirkt nur dann, wenn er wirklich aus dieser inneren Ruhe kommt. Also, erster Impuls, bevor wir eine Grenze setzen, hilft ein kleiner Mini-Check-in. Also nach dem inneren oder auch ausgesprochenen Stopp darf eine kurze Pause entstehen. 5 Sekunden. Einmal kurz in sich hineinspüren, einmal tief einatmen, was auch immer, die Schultern einmal entspannen, was immer euch gut tut. Und dann kurz sich fragen, wo stehe ich hier gerade? Was ist hier die echte Grenze? Und erst dann sprechen. Das macht den riesigen Unterschied zwischen einem impulsiven "Jetzt reicht's" und einem klaren "Ich stoppe dich, weil". Und dann gleich weiter. Wenn wir nun in einer Situation eine Regel ausführen müssen, dann halten wir sie in der Beziehung. Das bedeutet Blickkontakt auf Augenhöhe, ruhiger Ton, kurze, klare Botschaften. Immer nur dann, wenn ihr das Gefühl habt, das Kind kann euch auch zuhören. Ansonsten quasselt ihr euch den Mund fusselig. Das wird für keinen schön. Und wenn ihr was sagt, zum Beispiel sowas wie "Ich bleib bei dir, auch wenn du gerade wütend bist" oder "Ich halte dich hier, bis alle Emotionen durch sind", Kinder spüren sofort, ob wir mit ihnen und für sie erreichbar sind oder nicht. Diese Erreichbarkeit, dieses Miteinander ist oft viel wirksamer als jede Erklärung. Denn hier entsteht erst der Raum für Austausch und für Finden von eigenen Gefühlen und Ideen und Bedürfnissen der Kinder. Impuls 3 dazu: Nach dieser Situation braucht ein Kind die Koregulation von uns. Darüber haben wir schon ganz viel gesprochen. Es geht dabei nicht darum zu sagen, ich tröste dich sofort oder ich mache jetzt alles wieder gut, sondern es geht um das Angebot Nähe. Nicht aufgezwungen, sondern einfach nur angeboten. Dem Kind Worte geben für das, was gerade passiert ist oder für das, wie wir glauben, wie es sich fühlt. Ich denke, das war sehr viel für dich gerade. Oder auch dem Kind zu versichern, dass es nicht falsch ist. Du bist sicher. Du bist gut, so wie du bist. So kann das Kind wieder zurückkommen in dem Moment, ohne dass wir die Regel aufweichen müssen. Denn was uns immer bewusst sein muss, das Kind ist nicht seine Strategie. Und wir sind nicht eine Grenze oder eine Regel. Und der letzte Impuls, wenn man so eine Situation durcherlebt hat, dann ist es wichtig, dass wir als Erwachsene in eigene Reflexion kommen. Und zwar nicht im Sinne von Selbstkritik, was das habe ich ja richtig schlecht gemacht. Wenn ihr diese Stimme habt, immer unterbrennen und sagen, nö, wir gucken uns an, was wir hätten anders machen können. Und dann wäre die Frage nämlich, die ehrliche Frage, was war hier meine Grenze? Habe ich aus Pflichtbewusstsein gehandelt oder aus Erschöpfung? Hätte ich andere Worte verwenden können? Wie hat das Kind mich angeschaut? Und wie habe ich reagiert oder konnte ich nicht reagieren? Und auch, was brauche ich, um beim nächsten Mal klarer zu sein? Diese Fragen sollten Teil der Selbstvorsorge sein, die bindungsorientierte Grenzen überhaupt erst möglich machen. Nur wenn wir mit uns in Kontakt sind, werden wir auch mit anderen in Kontakt kommen. Und wichtig ist hier auch, ihr könnt so eine Situation im Kopf auch durchspielen im Best-Case-Szenario. Wir sind es immer gewohnt, im Worst-Case-Szenario zu denken, also im was könnte als Schlimmstes passieren. Aber wir sollten viel öfter dahin gehen, so was ist das Beste, was hätte passieren können? Welche schlauen Worte wären es denn nun gewesen? Damit setzen wir in unserem Gehirn einen Impuls und einen neuen Weg und beim nächsten Mal fällt uns der Satz oder fallen uns bestimmte Worte vielleicht viel schneller ein. Ja, das war jetzt eine ganze Menge. Ich hoffe, ihr seid noch alle da. Wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, wird deutlich, bindungsorientierte Regeln oder Grenzen geben Orientierung. Und zwar uns Erwachsenen genauso wie den Kindern. Im Zusammenleben miteinander und jeder für sich. Für unsere Zeit mit den Kindern ist es sehr wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen für die Situation, statt sie dem Kind zu überlassen. Und dass wir Kinder nicht einfach an der Grenze stehen lassen, indem wir Stopp sagen und dann weggehen. vielleicht auch Menschen nicht. Das macht ganz viel mit ihnen, wenn ihr was vor den Latz haut und dann geht. Denn wir sollten Kinder durch diese Situation begleiten. Genau da geben wir ihnen die Orientierung. Nicht mit der Regel, sondern in der Begleitung. Ein Erwachsener, klar und gleichzeitig im Kontakt bleibt und mit ihnen auf Augenhöhe geht, der wird sie erreichen und wird ihnen helfen, sich selbst zu erreichen. Und bevor jetzt wieder alle den Kopf schütteln, Klarheit oder zu sich finden ist ein Prozess. Niemand von uns macht das immer gleich gut. Und das muss auch gar nicht sein. Wir wachsen da hinein, Schritt für Schritt, mit jedem Moment, in dem wir merken, ach, das hat jetzt gut geklappt, hier war ich richtig anwesend. Oder auch, indem wir uns eingestehen, hier war ich erschöpft. Das nennt man Entwicklung. Und auch wenn es sich zwischendurch wie Scheitern oder Überforderung anfühlen kann, diese Schritte sind wichtig, um weiter nach vorne zu gehen. So, und wenn ihr jetzt noch Lust habt, weiterzudenken oder Fragen zu den Folgen zu stellen, dann findet ihr mich auf Instagram unter antipädagogik.podcast. Und dort teile ich dann auch wieder passende Beiträge, Gedanken und kleine Impulse zu dieser Folge. Und ich freue mich wirklich über unseren Austausch, über eure Erfahrungen und natürlich auch über jedes Like und auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder Beiträge von mir repostet. Danke fürs Zuhören und ciao, Kakao!
Mann, Mann, Mann!
Mann, Mann!
Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.